Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen und natürlich wie immer auch die, die über den Livestream zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Wir beginnen heute Abend unser gemeinsames Studium des ersten Johannesbriefes. Und das Wichtigste ist das Wort Gottes, nicht die Erklärungen. Und darum lesen wir gleich zusammen Kapitel 1. 1. Johannes 1, ab Vers 1. Darf ich bitten, Sascha?
Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns.
Vielen Dank. Zuerst eine Frage. Was fällt als ungewöhnlich auf bei diesem Briefanfang? Wenn man das vergleicht mit anderen Briefen im Neuen Testament. Kein Gruß. Weiter. Ja, sag du. Keinen Namen. Also der Autor nennt sich selber nicht. Er grüßt nicht und nennt auch nicht die Adressaten. Nicht wahr? Bei Paulus ist das ja ganz üblich, dass er sich zuerst mit Namen nennt, dass er erklärt, an wen er den Brief richtet und dann noch einen Gruß dazu. Gnade und Friede. Aber hier gar nicht. Aber wenn wir doch innerbiblisch vergleichen, eine Ähnlichkeit besteht mit welchem Brief? Mit dem Johannesevangelium, aber das wäre kein Brief. Mit welchem Brief? Mit dem Hebräerbrief. Ja, genau. Der Hebräerbrief beginnt genauso, einfach mit Jesus Christus. Und das eben im Hebräerbrief ganz offensichtlich mit der Absicht, als Autor zurückzutreten und auch nicht die Wichtigkeit der Adressaten zu betonen, sondern vom Thema des Hebräerbriefes her, das Thema ist, wir sehen Jesus. Die Blicke sollen sofort auf den Sohn Gottes gerichtet werden. Und das hier im ersten Johannesbrief ganz genau gleich. Es ist auch so, wir können trotzdem etwas sagen über die Adressaten. Für wen tat Johannes ganz speziell seinen Dienst? Für den Herrn Jesus, das ist klar. Aber ich meine jetzt, für welche Menschengruppe? Was war ganz besonders sein Arbeitsfeld?
Die Juden.
Die Juden. Also, worauf stützt du dich dabei?
Ja, die drei Säulen.
Ja, genau. In Galater 2, da wird ja Johannes als Säule bezeichnet. Und zwar sagt Paulus, wie er da eine Begegnung hatte mit Jakobus, dem Bruder des Herrn, mit Petrus, der auch Kephas genannt wird, und mit dem Apostel Johannes. Lesen wir bitte in Galater 2, Vers 7 und folgende.
Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten.
Ja, also hier haben wir ganz wichtige Informationen. Wir sehen, es gab eine Herzensgemeinschaft zwischen Johannes und dem Apostel Paulus. Also zwischen dem Apostel Johannes und dem Apostel Paulus. Und auch diese Übereinstimmung zwischen Paulus und Jakobus, dem Bruder des Herrn, und mit Petrus wird hier vorgestellt. Und es wird klar gemacht, dass also diese drei, Jakobus, Petrus und Johannes, besonders eine Aufgabe hatten unter der Beschneidung. Das bedeutet innerhalb des jüdischen Volkes. Während Paulus eine ganz besondere Aufgabe hatte unter den Nichtjuden, den Nationen. Aber es ist klar, das war nicht absolut strikt, denn wir sehen, dass der Apostel Paulus auch für die Juden gewirkt hat. Und es geht hier um den Schwerpunkt des Auftrags. Aber wir werden noch sehen im Verlauf vom 1. Johannesbrief, es ist genau so, dass er speziell messiasgläubige Juden anspricht. Und das ist auch dasselbe im Hebräerbrief. Der ist an die Hebräer gerichtet, nämlich an messiasgläubige Juden, messiasbekennende Juden. Und darum also diese Parallelen sind schon mal interessant. Aber weiter, wenn wir noch darauf hinweisen, der Titel, der erste Brief des Johannes, gehörte nicht zum Originaltext. Das ist also eine menschliche Hinzufügung, natürlich richtig und wichtig, wie das eigentlich auch bei den anderen neutestamentlichen Bibelbüchern ist. Also nicht Johannes hat geschrieben Evangelium nach Johannes oder Matthäus Evangelium nach Matthäus. Und woher wissen wir dann so genau Bescheid, wer was geschrieben hat, auch da, wo kein Name steht? Nun, die frühen Christen, die waren nicht nur ein bisschen interessiert daran zu wissen, wer da schreibt, sondern das war grundlegend. Damit überhaupt eine Schrift akzeptiert werden konnte, als Gottes Wort, zur Bibel gehörig, musste man ganz genau wissen, wer das geschrieben hat. Und was war eine wichtige Vorbedingung, damit ein Buch so akzeptiert werden konnte? Er musste von den Aposteln bestätigt werden, wenn es sich um einen Propheten handelt, zum Beispiel. Wer war kein Apostel, aber ein von den Aposteln anerkannter Prophet? Lukas. Lukas, der geliebte Arzt, war kein Apostel, aber anerkannter Prophet. Und es ist auch so, dass der Apostel Paulus Lukas zitiert in 1. Timotheus 5, und zwar zitiert er aus dem Evangelium und stellt das auf die gleiche Stufe wie die Tora, also das Gesetz Mose. Denn er zitiert und sagt, gleich wie die Schrift sagt, wir können das kurz aufschlagen, 1. Timotheus 5, und zwar Vers 18, bitte.
Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Ja, also der Apostel Paulus zitiert aus der Heiligen Schrift und sagt, die Schrift. Das ist ein fester Ausdruck schon im Judentum für die anerkannten Bücher der Bibel. Und nun zitiert er da aus dem Gesetz Mose. Denn der Satz, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, das ist ein Zitat aus 5. Mose 25, Vers 4. Aber er fügt gleich noch hinzu, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das ist wörtlich zitiert aus Lukas 10, Vers 7. Es gibt ja noch eine Parallelstelle in Matthäus, die klingt ganz ähnlich, aber im Grundtext ist es nicht der gleiche Wortlaut. Und hier ist der Wortlaut nach dem Johannes, nach dem Lukas-Evangelium. Das heißt also, damals, sagen wir im Jahr 62, als 1. Timotheus verfasst wurde, da hat Paulus bereits das Lukas-Evangelium als die Heilige Schrift auf gleicher Ebene mit dem Gesetz Mose anerkannt. Der braucht es nicht ein Konzil, Jahrhunderte später, das festlegt, Lukas gehört zum Kanon des Neuen Testaments. Nein, das war sofort anerkannt, und zwar durch den Apostel Paulus, der eine ganz besondere Autorität hatte. Der Jesus sagte in Matthäus 10 zu den Aposteln, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und das Wort Apostel heißt ja Gesandter. Aber nicht einfach so allgemein im Sinn von Missionar, wenn das verwendet wird im Neuen Testament für die 12 Apostel und für den Apostel Paulus, sondern der Ausdruck Apostel Jesu Christi. Das waren eben diese Gesandten, denen der Jesus eine ganz spezielle Autorität gegeben hat. Und zwar seine Autorität. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Matthäus 10. Und nun anerkennt aber der Apostel den Evangelisten Lukas als inspirierten Autor. Man könnte sagen, Prophet. Eben inspiriert von Gott. Und das alles war sehr wichtig, denn der Apostel Paulus erklärt in Epheser 2, Vers 20, in Bezug auf die Gemeinde, können wir da lesen, des Zusammenhangs wegen, ab Vers 19 und folgende.
So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Hier wird also klar gemacht, dass die Gläubigen seit dem Kommen des Herrn Jesus gesammelt werden, als Bausteine zusammengefügt werden zu einem geistlichen Tempel Gottes. Und dieser Tempel wird kontinuierlich aufgebaut. Jeder Gläubige, der also jeder Mensch, der zur Bekehrung kommt, ein Wahrgläubiger wird, wird als Stein zu diesem geistlichen Bau hinzugefügt. Aber dieser Bau ist aufgebaut, sagt Vers 20, auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das heißt also, die Gemeinde des Neuen Testaments steht auf der Basis der Apostel und Propheten. Und darum war klar, dass eben nur Schriften, die von den Aposteln bzw. von den neutestamentlichen Propheten, die durch die Apostel anerkannt waren, geschrieben worden waren, anerkannt werden durften. Und darum haben die frühen Christen peinlich genau untersucht, wer welches Buch geschrieben hat. Und das musste ganz klar nachgewiesen werden, sonst konnte ein solches Buch nicht akzeptiert werden. Und so eben auch mit dem 1. Johannesbrief. Und wir haben glücklicherweise eben ganz verschiedene Quellen aus den ersten Jahrhunderten der Geschichte der Gemeinde, der Christenheit. mit solchen Informationen. Und die sind immer sehr wichtig, dass man sie beizieht, wenn man eben verschiedene Bibelbücher im Neuen Testament betrachtet, um diesen kanonischen Nachweis zu liefern. Also kanonisch bedeutet, Kanon meint die Bücher, die verbindlich zur Bibel gehören, Gottes Wort sind. Und da muss also zuerst diese Frage geklärt werden. Das heißt, wir müssten sie eigentlich nicht mehr klären heute. Denn das haben die ersten Christen so getreulich gemacht. Und nur ein Beispiel. Irenäus lebte von 135 bis etwa 200 nach Christus. Und er überliefert das Evangelium und das vierte Evangelium quasi und der erste Johannesbrief wurden geschrieben von dem Jünger Johannes. Jetzt ist es aber so, Irenäus war ein Schüler von Polycarp. Und Polycarp, von ihm haben wir übrigens auch Informationen über die Schriften des Neuen Testaments. Polycarp wurde getauft als ganz junger Mensch im Jahr 69. Also noch in der Zeit, als Apostel lebten. Ja? Im Jahr 69, geboren wurde er natürlich noch davor. Und der Mann lebte nach der Taufe noch 86 Jahre. Der starb 155. Und dieser Polycarp seinerseits war ein Schüler von Johannes, dem Apostel. Er kannte ihn persönlich. Und darum sehen wir sogar ganz genau, wie die Information weitergegangen ist. Also Johannes konnte Polycarp sagen, dass er eben den ersten Johannesbrief geschrieben hat, auch das Johannesevangelium. Und Polycarp, der übrigens in seinen Schriften, wir haben auch Schriften von ihm, zum Beispiel Briefe an die Philipper. Ich habe das im griechischen Text. Und da zitiert er in Kapitel 6 wörtlich aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4. Und der wiederum hat das eben Irenäus gesagt. Und so ist die Verbindung also sehr, sehr direkt und kann also so nachgewiesen werden. Aber es gibt noch viel mehr Quellen. Aber ich wollte einfach so eine Quelle besonders herausstreichen, um zu zeigen, wie, auf welcher Grundlage, mit welcher Sicherheit diese Überlieferungen für uns zugänglich sind noch heute. Also, darum wissen wir, das ist absolut korrekt, dass man in allen Bibeln schreibt, als Überschrift der erste Brief des Johannes. Aber das hat nicht Johannes geschrieben, sondern Johannes schreibt ab, was von Anfang an war. Und er nennt seinen Namen nicht. Er möchte zurücktreten. Es geht um Jesus Christus. Also das muss uns ganz klar sein. Wenn wir den ersten Johannesbrief lesen, wir sind da wirklich in die Gegenwart des Sohnes Gottes und der Herrlichkeit seiner Person gestellt. Und dann kommt noch dazu, eben wir haben weitere Informationen aus dieser Frühzeit der Kirchengeschichte, dass Johannes in seinen späteren Jahren nicht mehr in Jerusalem lebte, wie man das noch sieht eben in der Apostelgeschichte zum Beispiel oder im Galaterbrief, diese Begegnung mit Paulus, Galater 2, das war ja in Jerusalem. Aber er zog weg, also in der Zeit nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70. Da muss man ihn nicht mehr in Jerusalem suchen. Er ist also nicht wie andere Christen wieder zurückgekehrt nach Jerusalem dann, sondern er ist, oder jedenfalls nicht länger, er ist jedenfalls ab dieser Zeit in Ephesus, heutige Westtürkei. Also da, wo diese Gemeinden waren wie Ephesus, Smyrna, weiter, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Ja, und An die hat er ja die Offenbarung gerichtet. Da in der Westtürkei, das ist etwa ein Gebiet so groß wie die Schweiz. Dort hatte auch der Apostel Paulus sehr intensiv gearbeitet, mehrere Jahre, Apostelgeschichte 19, aber eben später auch Johannes. Und mit einem besonderen Anliegen gerade für die Juden, die dort im Ausland lebten. Und er ist der letzte aller Apostel, die schließlich in die Ewigkeit abberufen wurden. Er starb, und das wird uns auch eben überliefert, wir wissen sogar solche Überlieferungen. Hieronymus schreibt, dass er im 68. Jahr nach dem Tod und Auferstehung des Herrn Jesus verstorben ist. Da kommen wir auf das Jahr. 100, ja. Und das stimmt überein mit einem anderen Hinweis, dass er am Anfang der Regierung des Kaisers Trajan verstorben ist. Und Trajan regierte ab 98. Ja, 100, das passt. Und er wirkte also da in der heutigen Westtürkei. Jetzt versteht man auch, warum er dann wegen seines Zeugnisses von Kaiser Domitian, das war ja der Kaiser, der gerade vor Trajan lebte, herrschte. Domitian hat ihn verbannt auf die Insel Patmos. Und Patmos liegt ja im Mittelmeer, gerade eben vorgelagert zur heutigen Westtürkei mit Ephesus, Smyrna, Pergamus und so weiter. Ja, und das macht alles Sinn, passt alles schön zusammen. Und nun war es aber so, in diesen letzten Jahren seines Lebens, und der war ein alter Mann. Jetzt kommt es darauf an, wie alt war er, als er mit dem Herrn Jesus begann, umherzureisen in den Evangelien. Nicht wahr? Also er ist auf jeden Fall 70 plus gewesen. Wenn er damals 20 war, dann ist er da am Ende seines Lebens ein 90-jähriger alter Mann, und er hatte ein ganz besonderes Anliegen. Die frühe Kirche, gerade in dieser Zeit, wurde massiv angegriffen durch ihr Lehrer. Und zwar durch die sogenannte Gnostikerbewegung. Das war eine Bewegung, die Elemente aufgenommen hat aus der griechischen Philosophie, besonders von Platon. Und die haben gesagt, alles Irdische, alles Materielle ist eigentlich etwas Minderwertiges. Was wirklich von Bedeutung ist, das ist das Geistige. Der Geist des Menschen und überhaupt das Geistige. Und so müsste der Mensch sich befreien von diesem minderwertigen Irdischen und müsse höhere geistige Sphären erobern. Und das geschieht durch Erkenntnis. Gnosis, von da kommt Gnostiker, Gnosis heißt auf Griechisch Erkenntnis. Und zwar ist das nicht so zu verstehen, dass das besondere Bibelgelehrte waren, sondern ihre Art von Erkenntnis war etwas Mystisches. Also so, dass man quasi plötzlich in einem Moment, dank, wird einem alles klar. Ja, so ein mystischer Geistesblitz konnte dazu führen, dass man eben ein Gnostiker wurde und dann auf die anderen runterschauen konnte, die eben noch so am Irdischen da hängen und meinen, nicht wissen, dass das ganz minderwertig ist. Und der Apostel Paulus erwähnt das schon Jahrzehnte vorher. Da hat das schon seine Anfänge genommen. Aber eben in den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts war das sehr, sehr stark und im Vordergrund, diese Bewegung. Können wir lesen 1. Timotheus 6, Vers 20 bis 21.
O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, meide das unheilige, nichtige Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Zu dieser haben sich etliche bekannt und haben darüber das Glaubensziel verfehlt. Die Gnade sei mit dir. Amen.
Ja, dieses Wort Kenntnis oder Erkenntnis hier, das ist griechisch Gnosis. Das meint also genau diese Irrlehre. Und er sagt, die fälschlich sogenannte Kenntnis, in Wirklichkeit wissen die gar nichts, die sind blind, aber sie meinen, sie hätten eine höhere Erkenntnis. Und da war gerade in der Zeit, als Johannes eben in seinen letzten Jahren in Ephesus wirkte, war ein Irrlehrer namens Kerinth, der sein Unwesen trieb, nebst anderen. Und er leugnete, dass Jesus Christus ein wirklicher Mensch geworden sei. Also er sagte, Christus, das sei ein Geist, so ein göttlicher Geist, und der ist da erschienen, aber nicht körperlich. Geht ja auch gar nicht, denn der Körper wäre ja etwas Minderwertiges, nicht wahr? Und darum schreibt dann Johannes in diesem Brief, Kapitel 4, lesen wir da Verse 1 bis 3, bitte.
Der Geist aber sagt ausdrücklich...
Nicht 1. Timotheus, sondern 1. Johannes, Verzeihung. 1. Johannes 4.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt.
Also hier wird ganz klar gesagt, man kann erkennen, wenn jemand eben nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch, das heißt als wirklicher Mensch gekommen ist, dann ist das ein falscher Prophet, ein Verführer. Und wir können gleich noch ein bisschen weiterlesen, Vers 4.
Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.
Noch bis Vers 6, bitte.
Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Darum erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums.
Ja, also Johannes warnt die Gläubigen vor solchen Leuten wie Kerinth. Er erwähnt die gar nicht mit Namen. Und er sagt, es sind nicht nur Einzelne, sondern viele, wie wir noch sehen werden in 1. Johannes 2, die in die Welt hinausgegangen sind und eben so falsch lehren. Aber Johannes sagt hier zu den Gläubigen, die er anspricht, Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie, diese Irrlehrer, überwunden. Und dann sagt er im Kontrast zu ihr, die Adressaten, Vers 6, wir sind aus Gott. Und wenn er sagt wir, dann meint er hier ganz speziell die Apostel. Die 12 für Israel, für die 12 Stämme, und der Apostel Paulus für die aus den Nationen. Und nicht wahr? Johannes war in völliger Übereinstimmung mit Paulus, haben wir gesehen. Und Paulus selber warnt ja auch vor der Gnosis, haben wir gesehen. Hat gesagt, Timotheus, der übrigens damals auch in Ephesus war, zur Zeit von 1. Timotheus. In Ephesus sagt er, wende dich weg von dieser fälschlich sogenannten Kenntnis. Und da haben etliche sich dazu bekannt und sind von dem Glauben abgewichen. Ja, und darum sagt er also, er sagt nicht nur ich. Er war damals der letzte Apostel, der noch lebte. Aber er macht sich immer noch eins mit allen Aposteln und ihrer Lehre. Und er sagt, wir sind aus Gott. Und jetzt ganz wichtig, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Also wie kann man erkennen, ob jemand ein echter Gläubiger ist, wiedergeboren? Das sieht man nicht nur an einem Zeichen. Es gibt eine ganze Serie von Zeichen. Gerade im 1. Johannesbrief werden wir zahlreiche davon kennenlernen, aber eine davon ist, dass er auf das Wort der Apostel im Neuen Testament hört. Also wenn jemand sagt, das Neue Testament, ja, das ist vielleicht zum Teil inspiriert, aber zum Teil auch nicht, da sind auch menschliche Dinge drin und sind auch persönliche Ideen, zum Beispiel bei Paulus, mit drin. Oh. Hier sagt er, hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Da kann man ganz, ganz klar trennen. Da kann man genau unterscheiden. Das geht überhaupt gar nicht. Eben, weil das so Basis war, dass die Gläubigen aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Epheser 2,20. Ja, und jetzt nach diesen Einführungen, wo ich ein bisschen angedeutet habe, was das Problem ist, das hier im 1. Johannesbrief besonders behandelt wird, gehen wir jetzt zu Vers 1. Und ich werde dann nach und nach auch ein bisschen mehr noch erzählen über die Gnostiker und ihre Lehre und auch, wie aktuell das ist für heute. Es ist nämlich so, dass wir immer mehr in einer Zeit leben, die der Zeit des Anfangs der Christenheit gleicht. Damals waren die Gläubigen mit einer heidnischen Gesellschaft innerhalb des Römischen Reiches konfrontiert, die in allen möglichen Punkten total gegen die Bibel ging. Aber in den weiteren Jahrhunderten wurde Europa sehr stark verändert durch die Bibel. Und heute leben wir in einer Zeit, in der ein großer Teil der Europäer sagt, von dem wollen wir gar nichts mehr wissen. Ja? Und es kann sein, dass jemand sich bewirbt für eine Stelle. Wenn er buddhistisch denken würde, würde er eher angenommen werden, als wenn er christlich denkt. So weit sind wir gekommen. Und wir leben also genau in einer solch christentumfeindlichen Gesellschaft, wie damals am Anfang. Und auch was die Irrlehren anbetrifft, die in der Christenheit kursieren. Also wie ein Ei dem anderen Ei gleicht. Und darum ist dieser Brief so aktuell, um in unserer Zeit bestehen zu können. So, jetzt haben wir so viel Zeit gebraucht, nur Einleitung. Aber das hilft dann jetzt eben, um das eigentliche Wort Gottes besser zu verstehen. Was von Anfang an war. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Um wen geht es hier? Um Jesus Christus. Also Johannes beschreibt, wie er als Ohrenzeuge und Augenzeuge eben Jesus Christus gekannt hat. Was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen. Und zwar sagt er betreffend das Wort des Lebens. Das Wort des Lebens. Wer ist das? Jesus Christus. Und zwar im Johannesevangelium nennt er Johannes den Herrn gleich von Anfang an das Wort. Wenn ihr da aufschlagen und erst Johannes offen halten, Johannes 1, derselbe Autor. Liest du, Sascha, Verse 1 bis 3, Johannes 1.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist.
Ja, und dann von diesem Wort, das da im Anfang war, sagt Johannes dann in Vers 14.
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Danke. Also da wird klar, das Wort hier ist eine Bezeichnung für Jesus Christus. Im 1. Johannesbrief sagt Johannes betreffend das Wort des Lebens. Er hängt noch des Lebens an. Und das ist auch in Übereinstimmung mit Johannes 1, also im Evangelium. Denn wir haben nicht dazu gelesen, Vers 4.
In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen.
Ah. In ihm war das Leben. Und darum heißt er das Wort des Lebens. Nun, ist also Jesus Christus vor etwas mehr als 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden. Als Mensch. Und von seiner Mutter in Windeln gewickelt. Ein richtiger Mensch. Gesäugt. Ein richtiger Mensch. Und dann ist er aufgewachsen und hat in Israel gelehrt, was uns die Evangelien beschreiben. Und Johannes kann uns sagen, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Merkt man, es ist wie, wenn man von weit her kommt. Zuerst, was wir gehört. Und dann das Nächste. Man kann nämlich etwas hören, nur so von Weitem. Hören sagen, ja. Oder man hört die Stimme. Aber der zweite Schritt ist schon sehen, was wir mit unseren Augen gesehen. Und der nächste Schritt, noch näher. Nein, noch vorher.
Angeschaut.
Eben. Ich wollte gerade die Frage stellen und du beantwortest sie gleich. Ja, das ist gut. Das ist eben sehr gut. Sehen, aber das kann man auch so ein bisschen oberflächlich. Aber wenn man jemanden genau anschaut, das ist noch etwas anderes. Und Johannes hat sagt, das haben wir so gemacht. Und dann kam der vierte Punkt.
Betastet.
Mit den Händen betastet. Und spürt. Die merkten, das ist kein Geist. Ja, das war nicht wie Nebel, wo man hineingreift. Nein, ein wirklicher Mensch. So wie Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 14 von seinem Evangelium, und das Wort wurde Fleisch. Vorher war er nicht Fleisch. Er ist Gott von Ewigkeit her. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber dann wurde er Fleisch. Und Johannes sagt, wir haben ihn berührt. Wir wissen ganz genau, dass er ein richtiger Mensch war. Und nun sagt er aber, was von Anfang an war. Was meint ihr da mit Anfang? Ja. Warum denkst du, dass Anfang sich auf Johannes 1, Vers 14 bezieht? Genau. Also dadurch, dass der Herr Jesus Mensch wurde, in die Welt kam, begann ein völlig neuer Anfang. Das war wirklich so einschneidend, kann man sagen, wie 1. Mose 1,1. Dort haben wir auch einen Anfang. Nämlich, liest du, Sascha, 1. Mose 1,1. Der erste Schöpfungstag.
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde.
Noch bis Vers 3, bitte.
Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht.
Danke. Also im Anfang hier meint der Moment, wo die Zeit entstand. Das war nicht der Urknall, aber auch die an einen Urknall glauben, die sagen, vor dem Urknall gab es keine Zeit. Aber beim Urknall, als aus dem Nichts das ganze Potenzial der Energie und Materie in einem Punkt entstanden sei, da entstand quasi die Zeit und direkt verbunden der Raum. Ja? Und was wir hier haben, ist im Anfang, das ist eine zeitliche Angabe, da begann die Zeit, schuf Gott den Himmel und die Erde. Und mit Himmel ist hier gemeint das Universum. Also der Raum. Es ist wirklich der Beginn von Raum und Zeit. Ich hatte einen Bekannten, der hat vor vielen Jahrzehnten, er ist heute ein alter Mann, so wie Johannes, als er den ersten Johannesbrief schrieb, aber der hat erzählt, als er Student war, hat er als wurde da die Frage gestellt an seinen Professor, der über den Urknall redete. Was war, Herr Professor, vor dem Urknall? Hat er gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann. Ja, also für ihn war das klar. Man kann nicht sagen, was war vorher, weil ein Vorher gibt es nicht. Dort entstand die Zeit. Nun, die Bibel lehrt keinen Urknall, aber sie lehrt den Beginn von Raum und Zeit im Anfang. Und da haben wir Gottes Schöpfungswerk. Also, der Anfang da, der Anfang von Himmel und Erde, 1. Mose 1,1, ist nicht das gleiche wie der Anfang in 1. Johannes 1,1. Sondern da haben wir den Anfang der alten Schöpfung und mit dem Kommen des Herrn Jesus beginnt eigentlich die Zeit der neuen Schöpfung. Und da beginnt etwas völlig Neues. Und darum sagt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört und so weiter. Also der Herr Jesus wurde geboren und von da an war er als Mensch da in dieser Welt. Und das ist eben diese Zeit, die er nennt von Anfang. Aber wir haben gesehen in Johannes Evangelium, Kapitel 1, da haben wir auch das Wort Anfang. Aber da geht es noch nicht darum, dass das Wort Fleisch geworden ist. Das wird erst in Johannes 1, Vers 14 berichtet. Aber wenn wir nochmals anschauen, Johannes 1, 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und da wird erklärt, dieses Wort hat alles erschaffen. Dieses war ihm, alles wurde durch dasselbe. Wurde heißt, kam ins Dasein. Ja, könnt ihr auch übersetzen. Alles kam durch dasselbe ins Dasein. Und ohne dasselbe, ohne das Wort, kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Damit wird klar, das Wort selber ist ewig. Denn alles, was je ins Dasein kam, kam durch ihn ins Dasein. Und es gibt keine einzige Ausnahme. Nicht wahr? Die Zeugen Jehovas lehren, Jesus Christus sei die erste Schöpfung von Jehova. Ja, aber dann gäbe es ja etwas, was nicht durch ihn entstanden ist. Ja? Die sagen, Jehova habe Jesus erschaffen und dann habe Jesus alles ins Dasein gerufen. Nein, Johannes erklärt, alles kam durch das Wort ins Dasein und ohne dasselbe, ohne das Wort, wurde auch nicht eins, kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Also es gibt nichts, was je entstanden ist, das nicht durch ihn entstanden ist. Und darum ist es so wichtig, dass es hier heißt, im Anfang war das Wort. Jetzt ein bisschen griechische Grammatik. Wirklich hilfreich ist für alle. Das griechische Verbalsystem, also die Verben, sind ganz anders aufgebaut als das Deutsche. Und das muss man eben ein bisschen wissen. Und es ist eben kein Zufall, dass Gott für das Neue Testament die griechische Sprache gewählt hat. Griechisch ist die komplizierteste indoeuropäische Sprache, die wir kennen in Europa. Und zwar kennen wir sie als die älteste Sprache Europas anhand von Inschriften. Und es ist die komplizierteste. Das Altgriechische hat pro Verb etwa 450 Formen. Im Englischen kommt man durch mit 5. Und da muss man einfach sagen, to have und to be und will und so, ja. Dann kann man sagen, go, goes, going, gone. Ja, etwa 5 Formen. Und der Rest wird einfach so umschrieben. Aber im Griechischen, jede Verbform hat eine in sich geschlossene Form. Und der Aufbau ist so, es gibt drei Typen von Verben, Verbformen. Punktual, durativ und resultativ. Jetzt erkläre ich den Durativ. Das sind also Verbformen, die beschreiben die Handlung als etwas Andauerndes. Etwas Fortgesetztes oder auch Wiederholtes. Braucht man die gleiche Form. Das ist der Durativ. Darum habe ich das so symbolisch mit einer Wellenlinie umschrieben. Und hier, diese Form war, ist ein solcher Durativ. Da wird also ausgedrückt, war fortdauernd. Er war, er existierte. Und mit einem Beispiel im Englischen kann man das noch klarer machen. Dort gibt es keine Formen dafür, sondern man muss das auch wieder umschreiben, aber man kann das sehr gut. Und zwar, I was reading when the telephone rang. Ja, I was reading, das drückt aus, als Durativ, ich war am Lesen. Ja, man sieht jemanden richtig so am beschaulich Lesen. Und dann an einem ganz bestimmten Punkt während des Lesens klingelt das Telefon. Rang. Drückt dann eigentlich ein Punktual aus. Also die Handlung wird des Telefons wird einfach beschrieben, bock, da setzt es ein. Und jetzt, wenn man das weiß, im Anfang war, das heißt also das Wort, war fortdauernd. Und da steht eben nicht, im Anfang wurde. Das Wort wurde, ja, das haben wir dann nachher in Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Und die griechische Verbform bei wurde ist hier ein Punktual. Das heißt also, an einem ganz bestimmten Punkt kam das und das, was Jesus Christus erschaffen hat, ins Dasein. Und darum ist eben dieser Unterschied so wichtig zwischen war und wurde. Im Anfang, also in dem Moment von 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das Wort existierte einfach, weil es ja keinen Anfang hatte. Es war von Ewigkeit her. Es hat da nicht begonnen, in diesem Punkt, wo die Zeit und der Raum entstanden ist, sondern es war. Und das Wort war bei Gott. Da war immer Gemeinschaft zwischen dem Sohn und dem Vater. Von jeher. Und dann wird noch gesagt, und das Wort war Gott. Hat alles ins Dasein gebracht. Punktuell. Ja? Und es gibt nicht eines, was eben punktuell ins Dasein kam, das nicht durch ihn, durch das bleibende, seiende Wort ins Dasein gekommen ist. Also, es ist wichtig zu sehen, dieser Anfang von 1. Mose 1,1 ist derselbe wie Johannes 1,1. Aber mit dem Hinweis, das Wort entstand dort nicht. Es ist nicht von Anfang an, ja, sondern im Anfang war das Wort. Aber jetzt in 1. Johannes 1, da sagt Johannes nicht im Anfang, was im Anfang, sondern was von Anfang an war. Der Jesus kam als Mensch in diese Welt, wurde gezeugt durch den Heiligen Geist in Maria und da ist er von Anfang an, als Mensch. Und zwar als einer, der dann gesprochen hat, und man konnte hören, einer, der sich bewegte in Raum und Zeit, und man konnte ihn sehen, man konnte ihn sogar anschauen, und man konnte ihn sogar berühren. Und Johannes sagt, ja, wir verkündigen euch eben Jesus Christus, den wir so persönlich kannten. Aber wer ist dieser Jesus Christus? Er sagt, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Also, jetzt macht er klar. Dieser Mensch, den wir da gesehen, angeschaut und berührt haben, ist das Wort von Ewigkeit her. Und er war eben von Ewigkeit her beim Vater, Aber jetzt ist er in die Welt gekommen und wurde offenbart. Das heißt, so dass man ihn hier als Mensch wahrnehmen konnte. Sagt Johannes noch etwas Besonderes. Was von Anfang an war, was wir gehört und wir mit unseren Augen gesehen, das ist interessant. Wenn man das liest im griechischen Text, dann stutzt man. Warum? Wenn man Griechisch lernt, lernt man eben, es ist so üblich, dass Durativ gebraucht wird und der Punktual, eben um Ereignisse zu beschreiben, die so als Punkt gesehen werden in der Handlung oder fortgesetzt. Aber sobald die Form kommt des Resultativ, dann hat es eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nicht so das Übliche, aber es wird immer wieder gebraucht. Das ist der Resultativ. Der beschreibt eine Handlung, die an einem bestimmten Punkt geschehen ist und jetzt hält die in ihrer Wirkung an. Ein Beispiel, das ich gerade vor kurzem da erwähnt habe, 1. Korinther 15. Christus egegertai. Egegertai, das ist der Resultativ. Das heißt, Christus ist auferstanden. Das ist geschehen an einem bestimmten Punkt, nämlich am dritten Tag. Aber jetzt lebt er. Er ist da. Er ist der Lebendige. Und hier sagt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört haben, resultativ. Was wir gesehen haben mit unseren Augen, resultativ. Was bedeutet das? Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt haben wir so lange eine Einführung gemacht, um zu sehen, Johannes lebt also bis in die letzten Jahre des ersten Jahrhunderts und er beschreibt da in diesen Johannesbriefen und im Johannesevangelium rückblickend, was damals vor 60 Jahren geschehen ist. Aber er sagt, ich höre das jetzt noch in meinen Ohren. Dieser alte Mann. Nicht nur damals haben wir es gehört. Nein, es ist so lebendig. Ich höre seine Stimme jetzt noch in meinen Ohren. Und wir haben ihn gesehen. Ich sehe ihn jetzt noch vor mir. Und dann sagt er, was wir angeschaut haben, das ist jetzt punktuell. Also er sagt, damals haben wir ihn so ganz genau hingeschaut und haben ihn berührt. Das ist auch punktual. Das heißt, er drückt aus, das haben wir wirklich gemacht damals. Und es geht weiter. In Vers 2, wenn er sagt, und das Leben ist offenbart worden, und wir haben gesehen, das ist wieder perfekt, also man sagt resultativ, das ist, wir haben gesehen, ich sehe es immer noch. Und jetzt bezeugen wir, verkündigen wir euch das ewige Leben. Und diese Formen hier sind ein Durativ. Das heißt, er hat nicht nur einfach mal so mal da gepredigt, sondern er war ständig dran, das Wort weiterzugeben, auch als alter Mann. Und das Erstaunliche ist, wie hieß sein Bruder?
Jakobus.
Jakobus. Wann starb Jakobus?
Ganz früh.
Ganz früh, in Apostelgeschichte 12. Das war der erste von allen Aposteln, der das Martyrium erlitt. Und es ist interessant, in den Evangelien wird immer Jakobus genannt und Johannes. Nicht Johannes und Jakobus. Und das ist ein Hinweis, dass Jakobus wohl älter war als sein kleinerer Bruder Johannes. Und es gibt sogar eine frühchristliche Überlieferung, die sagt, Johannes sei der jüngste von allen Aposteln gewesen. Und das macht in dem Sinn. In dem Sinn auch Sinn. Darum lebt er bis ins Jahrhundert. Aber interessant, sein Bruder ist der Erste, der gehen musste. Und er ist der Letzte, der gehen durfte. Und das war bei ihm so auffällig. Ein Apostel nach dem anderen starb, ab Jakobus, Apostelgeschichte 12. Und es ging dann ein Gerücht herum, dass Johannes noch leben würde bei der Wiederkunft Christi. Das steht in Johannes 21. Und zwar nur, weil Petrus gefragt hat, ja, was ist mit Johannes? Und der Herr sagt, was geht das dich an? Folge du mir nach. Und der Herr sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Und dann ging das Gerücht aus, er wird noch die Wiederkunft Christi erleben. Aber Johannes macht klar, in Johannes 21, das hat der Herr nicht gesagt, sondern hat ihm nur gesagt, wenn ich will, dass er bleibe, was geht es dich an? Und so hat er das nicht erlebt, aber er ging als Letzter. Und gibt da in seinen letzten Tagen so dieses Zeugnis. Bezeugen und fortdauernd verkündigen wir euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Also der Herr Jesus ist in Person das ewige Leben. Wo steht das auch noch in der Bibel? Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist das Leben in Person. Und noch ein ganz markanter Vers.
Der steht auch
in der wo der Herr Jesus das sagt, dass er das Leben ist. Ja, Johannes 11, Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und darum, Carmine, sehr wichtig dann dieser Vers, den du gerade erwähnt hast, 1. Johannes 5. Nicht wahr? Du meinst Vers 20.
Genau.
Liest du, Sascha?
Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.
Ja, also es geht da am Schluss des Satzes um Jesus Christus. In seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er ist das ewige Leben. Aber die Stelle sagt auch noch, und er ist der wahrhaftige Gott. Und fällt uns noch was auf? Er sagt, nicht wir glauben aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wir wissen, glauben wir auch richtig. Aber damit wird auch klar gemacht, was eben biblischer Glaube ist. Das ist nicht die Meinung, oh, ich glaube, sie hatte eine rote Bluse an. Ja, das sagt man so, wenn man ausdrücken will, ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Und darum meinen viele in unserer Gesellschaft, die keine Christen sind, glauben, das ist das Gegenteil von Wissen. Glauben in der Alltagssprache vielleicht, aber biblischer Glaube ist Gewissheit. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, also etwas, das mit Vernunft zu tun hat. Verstand kommt ja von Verständnis oder hängt damit zusammen. Und dann noch mehr, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und was heißt Gnosis? Kenntnis, ja. Wir werden sehen, ständig spricht Johannes darüber, wir wissen, Vers 18 davor, wir wissen, dass jeder, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen. Und immer wieder das Wort erkennen. Damit wieder zeigen, die haben eine mystische Erkenntnis, aber die taugt gar nichts. Das ist eine antichristliche Verführung. Aber wir haben aus Gottes Wort wirklich Erkenntnis und Gewissheit des Glaubens. Das ist sehr wichtig. Und jetzt gehen wir weiter in 1. Johannes 1, Vers 3. Also er betont dann nochmals, was wir gesehen und gehört haben. Verkündigen wir euch. Und mit welchem Ziel? Ja, er sagt, damit auch ihr, Adressaten, also die den Johannesbrief bekamen, mit uns, nun, ab Vers 1 macht sich ja Johannes 1 mit den Aposteln, dass sie Gemeinschaft haben mit uns. Das ist apostolische Gemeinschaft. Und jetzt erklärt Johannes, und diese Art von Gemeinschaft ist folgendes. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und jetzt macht er etwas klar. Und diese Art von Gemeinschaft, wo man eben das ganze Wort Gottes als unfehlbares Wort mit Autorität stehen lässt und so Gemeinschaft hat mit dem Vater und mit dem Sohn, das bewirkt völlige Freude. Und dies schreiben wir euch. Und das Ziel ist völlige Freude. Damit unsere Freude völlig sei. Jeder Mensch möchte glücklich werden. Alle Menschen möchten Freude haben. Nur, was Freude bedeutet, da sind sich nicht alle Menschen einig. Und hier haben wir Gottes Antwort. Völlige Freude erlebt man in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Wo eben das Wort Gottes, die Gemeinschaft der Apostel, voll stehen gelassen wird. Und es ist manchmal so, dass gewisse sagen zu Ungläubigen, wenn du Jesus Christus kennenlernst, dann erst wirst du Freude haben. Und dann sagen Ungläubige, also das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, wenn der wüsste, wie viel Freude ich habe. Nun, schlagen wir mal auf, was der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13 verkündigt hat, und zwar gegenüber Leuten, die noch nie mit dem Evangelium konfrontiert worden waren zuvor. Da sagt er in Apostelgeschichte 14, als er in Lystra war, die wollten ja ihn und Barnabas als Götter verehren. Und dann sagt er in Vers 15, darf ich bitten?
Ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt, zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude.
Ja, da sagt er, dass also die heidnischen Völker, die sich von Gott abgewendet hatten in der Frühzeit und ihre eigenen Wege gegangen sind, Gott war treu, auch ihnen gegenüber, hat ihnen fruchtbare Zeiten gegeben und zu essen gegeben, also ihre Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Das heißt also, Gott ist auch hinter der ganz natürlichen Freude, die ein Mensch haben kann, auch wenn er keine Gemeinschaft hat mit Gott. Und das muss man nicht eben gegeneinander ausspielen. All die Freude, die du erlebt hast, hast du dafür dem Schöpfer gedankt. Das ist Undankbarkeit, denn er hat diese natürliche Freude möglich gemacht. Und es gibt so viel Freude im ganz natürlichen Leben, aber das kommt von Gott. Und wenn jemand sagt, als Ungläubiger, ich habe eine wunderbare Ehe, wir haben es schön zusammen, wir kommen aus, schön, und wir erleben viel Freude zusammen. Die Freude kommt von Gott. Oder, ja, wir haben zwei Kinder. Und wie war das bei der Geburt? Ach, unglaublich. Der Moment. Ein Baby zum ersten Mal in den Armen. Das sind Emotionen. Das kann man nicht beschreiben. Ja, aber das kommt von Gott. Das sind Beispiele für solche natürlichen Freuden. Aber Johannes spricht hier nicht über die natürliche Freude, sondern er sagt völlige Freude. Und diese Qualität von Freude, die kennt nur jemand, der den Herrn Jesus als seinen Retter kennt. Und dann fügt Johannes an, lest nochmals Sascha.
Vers 5.
Ja, Vers 5.
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist.
Ja, hier erklärt er Gottes Wesen, dass Gott vollkommen getrennt ist vom Bösen. Nicht wahr? In östlichen Religionen, zum Beispiel im Taoismus, da wird gesagt, das Göttliche vereinigt alles in sich, Tag und Nacht, Spannung und Entspannung. Ja, welches Zeichen machen die dazu? Ja, dieses Yin- und Yang-Zeichen. Und quasi im Göttlichen sei das Böse und das Gute. Und das ist nicht der Gott der Bibel. Sondern ganz klar, wie hier gesagt, Gott hat mit dem Bösen gar nichts zu tun. Keine Finsternis in ihm. Und fällt uns jetzt auf, wir haben gesehen, dieser Anfang hier ist nicht derselbe Anfang wie da, in 1. Mose. Aber es gibt Parallelen. Das war der Anfang der alten Schöpfung. Hier haben wir den Anfang der neuen Schöpfung, die möglich wurde durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz. Das die Grundlage ist, damit einmal ein neuer Himmel und eine neue Erde entstehen kann. Aber was heißt es dort? Wir haben gerade gelesen, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde wüst und leer, Finsternis über der Tiefe, und Gott sagt, es werde Licht, und es wurde Licht. Oh, und da haben wir diese Botschaft, Gott ist Licht und gar keine Finsternis. Auch da geht es um Licht und Finsternis. Und dort heißt es dann weiter, und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und wie? Indem er begrifflich unterschied, das Licht nannte er Yom, Tag, er gab den Namen Yom für Licht, für die Lichtzeit. Und die Finsternis nannte er Laila, Nacht. Wird begrifflich geschieden. Das gehört nicht zusammen. Licht und Finsternis. Hier wird gesagt, wir müssen ganz klar scheiden. In Gott ist gar keine Finsternis. Und in diesem ersten Kapitel hat es auch sehr viel zu tun mit Sehen. 1. Mose 1. Wo liest man von Sehen? Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und man kann in 1. Mose 1 jedes Mal anstreichen, wo steht sah. Das kommt auch nachher wieder. Sah, Gott sah, Gott sah, Gott sah. Was wir gesehen haben, mit unseren Augen angeschaut haben. Und dann geht es eben um das Wort des Lebens. Und in 1. Mose haben wir 10-mal. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Ja, es geht um das Wort Gottes. Und 8-mal, Gott erschafft lebendige Wesen oder Tiere. Und das ist im Hebräischen Nefesh Chaya, das ist also Seelen lebendig. Und Tiere, Chaya, das kommt von Leben, hängt mit Leben zusammen. Das Wort des Lebens. Also all diese Begriffe sind auffällig hier in dieser Beziehung zum ersten Buch Mose. Und noch etwas. Etwas ganz Auffälliges. Wo jeder stolpern muss, wenn er 1. Mose liest. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild. Da spricht Gott nicht mit den Engeln. Denn Gott stellt sich nicht auf eine Stufe mit den Engeln in unserem Bild. Sondern hier sehen wir die Gemeinschaft in der Gottheit. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Also ganz interessant, diese Parallelen. Ich weiß mal, wie das mir so aufgefallen ist. Und dann habe ich gedacht, und jetzt, wie ist es mit der Fortsetzung? Verse 1 bis 5, Parallelen zum ersten Buch Mose. Und dann habe ich gemerkt, oh, und ab Vers 6 bis 10, Parallelen mit dem zweiten Buch Mose. Dort kommt zum ersten Mal Blut vor, genannt in Verbindung mit Opfern. Und hier haben wir in Vers 7, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das zweite Buch Mose mit dem Passa. Wo Gott sagt in 2. Mose 12, und sehe ich das Blut, so werde ich schonend an euch vorübergehen. Und nächstes Mal werden wir dann noch weitere Parallelen suchen in diesem zweiten Abschnitt. Und dann geht das weiter. Ab Kapitel 2 kommt dann das dritte Buch Mose. Dort wird Jesus Christus vorgestellt. Er ist die Sühnung für unsere Sünden. Im dritten Buch Mose haben wir dann den Versöhnungstag. 3. Mose 16. Und die Opfer. Und dann geht es weiter mit 4. Mose, dann mit 5. Mose. Und dann beginnt es nochmals mit 1. Mose, 2. Mose und so weiter. Viermal. Viermal geht Johannes durch die ganze Tora hindurch. Und das ist so wohltuend, dieser Kontrast. Es gibt Leute, die schreiben über die Bibel, aber das ist absolut unakzeptabel und lästerlich. Da wurde auch schon geschrieben, ja, der erste Johannesbrief weist keine Struktur auf. Das ist so richtig das Aneinanderreihen von Gedanken eines alten Greisen. Bitteschön! Das ist ja, und das ist Gotteslästerung, aber eben, das Problem ist, die haben eben die Struktur nicht erkannt. Das ist es. Und wir gehen durch und werden sehen, das ist nicht Spielerei, sondern das hilft uns im Einzelnen, Dinge besser zu verstehen, was Johannes da uns über den Jesus mitteilt. Ja, dann wollen wir hier schließen.